Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner ist der Champion 2025 der Australian Open. Wie 2024. Er verteidigt seinen Titel mit einem 6:3, 7:6, 6:3 gegen Alexander Zverev. Es war über weite Strecken ein eindeutiges Match. Alexander Zverev hat hinterher gesagt, ich bin nicht gut genug für Jannik Sinner momentan. Herzlich willkommen zu unserer letzten Rückblende auf die Australian Open 2025. Mein Name ist Andreas Thies und auch wieder dabei der Seher, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ja. Ich bin im Moment nicht gut genug. Es gibt 5-6 Schläge oder 5-6 Grundschläge im Tennis. Ich bin vielleicht im Aufschlag besser. In allen anderen ist Jannik Sinner momentan besser. So kurz, prägnant hat Alexander Zverev in der Pressekonferenz gesagt, woran es heute gelegen hat und warum er dieses Match nicht gewonnen hat. Das ist eine durchaus treffende Analyse.
Ja, wir werden natürlich ein bisschen mehr. Sonst können wir jetzt hier aufhören.
Ja, ja.
Aber mir fiel so irgendwann das Wort ein, es war ein bisschen ein ereignisarmes Match. Ne? Mhm. Also es hat ja jetzt nie richtig groß Fahrt oder Spannung aufgenommen und es lag daran, dass Sinner einfach klar besser war. Wir hatten in der Vorschau darüber gesprochen, dass Sinner eigentlich alles mindestens genauso gut kann wie Zverev, wenn nicht besser. Und er hat mehr Erfolge in den letzten Monaten gefeiert. Er ist erfahrener in diesen Situationen. Er ist mental robuster aufgestellt. Und ich glaube, es hat sich so ein bisschen entwickelt, wie die allermeisten ja erwartet haben. Frage war, würde eine physische Komponente reinkommen, wenn Zverev in der Lage sein sollte, daraus einen richtig langen Schinken zu machen? Da waren wir dann auch weit von entfernt. Und so war es dann eben. Ja, ein ereignisarmes Match, was in einem Grand Slam-Finale natürlich nicht passieren sollte. Und Zverevs Analyse liegt wahrscheinlich nicht so weit daneben.
Zverev hat auch gesagt, momentan fühlt es sich an wie Novak Djokovic in seinen besten Zeiten. Auch das ist kein falsches Statement. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Sinner in seinen besten Momenten wirklich an Djokovic erinnert und gerade auch in dessen besten Zeiten, dass er sich so gut bewegt, dass er seine gute Rückhand hat, dass er immer stabil ist etc. Jannik Sinner hat das Tennisspiel momentan, habe ich das Gefühl, so ein bisschen auf ein neues Niveau gehoben. Novak Djokovic hat es letztes Jahr geschafft, bei Olympia nochmal so eine richtige Monsterleistung abzuliefern. Aber über Best of Five habe ich im Moment das Gefühl, auch auf Hartplatz habe ich momentan das Gefühl, dass er das Maß aller Dinge ist und sich dann auch vom Rest etwas abgehoben hat. Wir haben ja darüber gesprochen, dass vielleicht die Decke, also die Leistungsfähigkeit, was nach oben angeht, vielleicht bei Carlos Alcaraz etwas höher ist, aber der Boden, also das Grundniveau, dass das bei Jannik Sinner höher ist. Und ich finde, momentan ist er da auch auf einem anderen Level als Carlos Alcaraz.
Zumindest auf Hartplätzen. Jetzt waren wir schon lange nicht mehr auf dem Sand unterwegs, auch schon lange nicht mehr auf dem
Rasen. Ich freue mich sehr auf den Sandplatz.
Vor allem, na gut, wir müssen erst mal sehen, wie viel bekommt er davon mit von der Sandplatzsaison. Da kommen wir dann, glaube ich, gleich noch im Laufe der Sendung zu. Da würde ich ihn eben noch nicht als klare Nummer 1 sehen. Das hat er uns noch nicht bewiesen, aber es ist absolut im Bereich des Möglichen, dass er in diesem Jahr auch die beiden Turniere gewinnen kann. Und er ist auf jeden Fall Djokovic ähnlich, was die Dominanz angeht. Er ist ein leicht anderer Spieler. Er ist in seinem Alter auch schon kompletter als Djokovic war. Er ist nicht der absolute Ausnahmeathlet, der Djokovic damals war und dieses absolute mentale Monster. Aber dafür hat er halt andere Fähigkeiten, die der junge Djokovic so noch nicht hatte. Der Aufschlag ist besser als der, den Djokovic damals hatte. Die Vorhand ist stabiler als die Djokovic damals hatte. Und hat er heute schon wieder einige Statistiken oder einige Rekorde abgeräumt. Was war es jetzt heute schon wieder? Die meisten Siege als Nummer 1 neben Jimmy Connors. Einen Sieg noch, dann hat er das. Dann, ach weiß ich, flogen schon wieder viele Zahlen rum. Mhm. Er ist auf jeden Fall auf den Fersen von den Größten der Geschichte.
Und von den letzten 86 Matches hat er 80 gewonnen. Auch das ist eine überragende Statistik. Ja, und
wahrscheinlich auf Hardcourt 81 oder so. Ne?
Drei, glaube ich.
Also hat er nur.
Ja. Ich meine, drei Niederlagen hat er auf Hardcourt in den letzten 13 Monaten. Ja. Jo. Das keine weiteren Fragen. Lass uns jetzt gleich mal drüber sprechen, weil im April ist die Verhandlung von der WADA und die könnte dafür sorgen, dass er dann doch noch gesperrt wird. Das wäre bislang in diesem Sport so noch nicht vorgekommen. Sollte er gesperrt werden, sollte er von der WADA schuldig gesprochen werden, sie strebt eine ein- oder zweijährige Sperre an, dann würde sich das Ganze nochmal verschieben. Dann wäre ein Konkurrent weniger da für Zverev, dann wäre ein Konkurrent weniger da für Djokovic und auch für Alcaraz. Ich bin so gespannt darauf, wie jetzt auch die nächsten Monate laufen, weil bislang hat er es ja extrem gut wegmoderiert, dieses ganze Thema.
Also es wäre vor allem ein Konkurrent weniger, glaube ich, Alcaraz, der im letzten Jahr das Doppel aus French Open und Wimbledon gewonnen hat und da sicherlich ohne Sinner der klare Favorit bei beiden Turnieren wäre, vielleicht mit Djokovic als Nummer zwei in Wimbledon und ein bisschen offenerem Feld bei den French Open. Ja, jetzt wird diese Phase beginnen. Es ist ja immer eine ziemlich lange Zeit zwischen Australian Open und French Open, sind de facto 4 Monate. Das heißt, da hält die Tour nicht an, aber das Tempo geht nicht mehr ganz so hoch, wie es dann zu anderen Jahreszeiten geht. Von daher kann ich mir vorstellen, dass diese Geschichte jetzt nach und nach in den Vordergrund treten wird. Eben, ich will mir gar nicht anmaßen, einzuschätzen, ob es da jetzt zu einer Sperre kommen wird. Wenn, wäre vermutlich irgendwas im Raum wie 3, 6, 12 Monate. Ob es dann wirklich 2 Jahre werden, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es 3 oder 6 Monate wären und ich gehe dann aus, wir hätten eine Entscheidung irgendwann im Mai, dann wäre er vermutlich bis nach oder knapp vor den US Open gesperrt, während 6 wäre bis zum Jahresende de facto gesperrt. Also müssen wir mal abwarten, wie sehr das jetzt den Fortlauf des Jahres oder den Fortgang des Jahres beeinflussen wird.
Lass uns doch mal in das Spiel gehen heute, in dieses dann doch etwas ereignisarme Match. Jannik Sinner traf auf Alexander Zverev. Wir wussten vorher, die Bilanz ist 4-2 für Zverev. Das letzte Spiel hatte Sinner in Cincinnati ganz knapp mit 7-6 im dritten Satz gewonnen. Es war eine Geschichte, wo man vorher gedacht hat, wir haben darüber gesprochen, Zverev muss es ins Physische bringen, er muss vielleicht auch die langen Ballwechsel suchen, er muss versuchen, dann Sinner vielleicht auch so ein bisschen zu beschäftigen etc. Das ist ihm im ersten Satz überhaupt nicht gelungen. Ich habe ihn hinterher gefragt, ob er in irgendeiner Weise nervös gewesen sei, und er hat gesagt, ich war nicht nervös, ich war so ruhig wie bei den anderen beiden Turnieren jeweils nicht oder bei den anderen beiden Grand Slam Finals. Also daran habe es nicht gelegen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Zverev im ersten Satz so ein bisschen der Arm nicht frei geschwungen war. Und er kassierte dann das Break und das war relativ folgerichtig. Er hatte vor 2 Aufschlagspiele, die er knapp gewonnen hat, wo er Breakbälle abwehren musste. Aber irgendwann kam das fast schon zwangsläufige Break. Jannik Sinner war im ersten Satz der klar bessere Spieler.
Ja, und hat sich vor allem in diese Position hineingearbeitet. Das war ja recht schneller Start, vielleicht ein bisschen nervös von beiden. Das wirkte zumindest nach außen so. Dann ist Zverev ja das erste Mal bei 2-2, meine ich, unter Druck geraten. Da ist er dann offensiv ans Netz gekommen und dann in den nächsten Spielen war eigentlich immer das Gefühl, Sinner liegt vorne. Und das Interessante war, am Anfang hat es kaum lange Ballwechsel gegeben. Die sind dann in der Mehrzahl an Zverev gegangen. Ich glaube, er hat dann nach 2-2 keinen langen Ballwechsel mehr gewonnen. Du hattest dann ja auch geblueskied oder sowas, wie dominant Sinner bei den langen Ballwechseln war. Und da hat man halt schon gemerkt, in 8 von 10 Fällen wird wahrscheinlich Zverev eher den Fehler in so einem Ballwechsel machen als Sinner. Und Sinner hat sich dann mit einer ziemlichen Bierruhe das Break zum 5-3 geholt. Da hat er ja schon 15-40 gehabt. Da muss man sagen, hat Zverev gut aufgeschlagen. Und dann hat ihn Sinner sich 2-3 Mal ans Netz geholt und hat ihn da dann passiert. Und der letzte war dann Volley-Fehler, aber das war auch so ein Gefühl, ja, da hat er ihn halt weich geklopft über die Zeit und hat dann locker seinen Aufschlag nach hinten rausgebracht. Eins kann man sagen, leider ist die Statistik dann nicht mehr gekommen, aber am Anfang, so nach, es müsste im 7. Spiel gewesen sein, haben die Australian Open seine Statistik eingeblendet, dass die Grundschläge von Zverev auf beiden Seiten 7 km/h mehr waren, ist aber nicht nochmal eingeblendet worden, also als den vorherigen Matches. Wirkte für mich auch so in den ersten 6-7 Spielen, aber ich hatte das Gefühl, danach ist es dann zurückgegangen. Danach hat Sinner ihn dann auch mehr in den Griff bekommen, hat ihm dann ja auch mehr Bälle auf der Vorhand gefüttert, wo er Fehler machen konnte. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt angehalten hat, aber ich wollte es kurz ansprechen, weil es eingeblendet war.
Eine Statistik, die mir ins Auge gefallen ist, Unreturned Serves. Das ist ja also eine Statistik, die relativ selten angezeigt wird bei Grand Slams. Kriegen wir halt 1000 Statistiken, Unreturned Serves, also Aufschläge, die vom Return-Spieler nicht zurückkommen. Und auch da war heute Sinner der Bessere. 47% auf der Einstandseite seiner Aufschläge waren unreturned, 36% auf der Vorteilsseite bei Zverev waren es 38% und 39%. Selbst da war er besser. Er hat keinen einzigen Breakball gegen sich gehabt in diesem gesamten Match und das war einfach eine komplett dominante Phase. Im zweiten Satz hatte Zverev beim Stand von 1-1 Glück. Er hatte 2 Breakbälle gegen sich, hat dann wirklich sehr gut serviert. Er hatte bis Mitte des zweiten Satzes hatte er bei 9 Breakbällen gegen sich, oder waren es 8 oder 9 Breakbälle gegen sich, hat er 8-mal den ersten Aufschlag getroffen. Das war natürlich ein Pfund für ihn. Der 9. Aufschlag, den er gesetzt hatte, das war das Break im ersten Satz. Und auch hier beim Spielstand von 1-1 hatte er dann 2 Breakbälle gegen sich und hat diese beiden Breakbälle abgewehrt. Das war das Einzige, wo man so richtig gesehen hat, da kam er aus sich raus, da gab es auch eine spannende Phase. Danach ging es eigentlich, ich möchte nicht sagen, es plätscherte vor sich hin, aber es ging relativ ereignislos weiter. Eine Geschichte würde ich tatsächlich gerne ansprechen, das ist der Punkt beim Stand von 5-6 im zweiten Satz. Sinner hat Aufschlag, Zverev hat sich, glaube ich, bis auf 30-30 rangekämpft und dann der nächste Ballwechsel. Das war der beste Ballwechsel des gesamten Matches und da hatte Zverev 2-mal die Chance, einen Volley wegzumachen, also einen Volley wirklich wegzuspielen, reinzuspielen, um sich den Breakball zu holen. Aber selbst da hat er den Punkt nicht gemacht. Und da habe ich noch dann hinterher gedacht, egal von wem der Punkt gewonnen wird, das kann ich hinterher eventuell noch anbringen in meinem Stück bei der Sportschau. Weil das war für mich so ein absoluter Punkt, wo ich gedacht habe, ja, für Zverev wird heute nicht viel gehen.
Ich glaube, du meintest bei 5-5, ne?
5-5, Entschuldigung,
ja. Ja, genau. Also das war ja so das entscheidende Spiel. Du hattest schon den Start in den Satz beschrieben. Ich würde auch sagen, danach ist es geplätschert, ist nicht viel passiert. Hat sich Zverev rangerobbt, war auf Augenhöhe mit Sinner. Dann war es ja spannend, Sinner hat zum 0-15 und 0-30 2 Fehler gemacht, die man jetzt so nicht unbedingt von ihm sieht. Das waren schnelle Fehler in Ballwechseln und dann hat sich eben dieses Spiel entsponnen, aus dem er sich dann rausgedreht hat, inklusive des langen Ballwechsels, den du da beschrieben hast und dann ist es schnell gegangen in den Tiebreak hinein, aber das oder wahrscheinlich so diese 10 Minuten vom 5-5 bis zum, war ja glaube ich auch das 5-5 im Tiebreak, waren vermutlich die wirklich entscheidenden Minuten dann in diesem Match und ich glaube am Ende hat nicht alles am Netzroller gelegen, zu dem wir gleich noch kommen, sondern Zverev hatte in den Minuten davor auch ein paar Chancen.
Zverev hatte das waren die Momente, wo er seine Chancen hatte, wo er sie nicht nutzen könnte. Und dann müssen wir noch auf den Punkten bei 4-4 im Tiebreak des zweiten Satzes zu sprechen kommen. Sinner hatte im Laufe des Matches 3 oder 4 Mal die Netzkante getroffen, da ist der Ball hochgesprungen und wieder im eigenen Feld zurückgekommen. Und das war dann bei 4-4 Aufschlag Zverev. Ein Netzroller, der absolut tödlich war, also der wirklich tot hinterm Netz aufgekommen ist. Zverev, der wirklich sehr schnell ist auf den Beinen, hatte keine Chance dran zu kommen und dann hat er einfach nur entgeistert geguckt. Sinner hatte Aufschlag 2, ich glaube sogar Service-Winner danach und dann war der zweite Satz gegessen. Es war die Entscheidung dieses Matches und es war eine Entscheidung dieses Matches im zweiten Satz dann auf brutale Art und Weise. Wir wissen nicht, wie der Tiebreak ausgegangen wäre, hätte Zverev den Punkt gemacht zum 5-4. Keine Ahnung, das ist auch alles müßig, aber das war so ein bisschen, man muss es sagen, der Genickbrecher.
Naja, den Tiebreak hat er spannenderweise davor, glaube ich, verloren, denn er hatte ja direkt einen Mini-Break vorne und er macht in den ersten 6 Fehlern, wenn ich mitgeschrieben habe, 3-mal einen Vorhandfehler. Und man muss sagen, Sinner hat interessante Sachen in diesem Match ausgepackt, er ist ja wirklich eine ziemliche Ballmaschine, aber er hat immer mal wieder Stopp-Bälle angebracht, er hat gut Zverev passiert und vor allem hat er in entscheidenden Momenten immer mal wieder das Tempo und die Höhe in die Vorhand von Zverev rein variiert. Und da hat ihm Zverev dann Fehler gegeben. Das war häufig so ein bisschen Tempo rausgenommen, höherer Ball in die Vorhand. Zverev springt von sich aus gesehen links ins Aus und dann gibt es so diesen Zverev-Blick, den wir alle zu gut kennen. Und Da glaube ich, hat er den verloren, nicht bei dem Punkt. Das ist dann natürlich die Illustrierung des Unglücks, was er in dem Moment hat. Aber ja, für mich hat er ihn in den ersten 5-6 Punkten verloren. Da war Sinner nicht so stabil. Da hätte Zverev wahrscheinlich auf dem 4-2, auf dem 5-1 davonziehen müssen. Dann hätte er in Tiebreak gewonnen, hätte es nochmal spannend werden können. Aber ich glaube, dass es am Ende nicht der Netzroller war, sondern die Minuten davor.
Zverev hat im dritten Satz oder hat gesagt, im dritten Satz hat er mich noch mehr ausgespielt als in den ersten beiden Sätzen. Ich habe gekämpft, ich habe alles versucht, aber ich hatte keine Chance. Das können wir, glaube ich, so. Also, wer bin ich, Alexander Zverev, hier zu widersprechen, was das Sportliche angeht. Er hatte im dritten Satz keine Chance. Es gab dann relativ zügig das Break dann im dritten Satz zum 4-2 für Sinner und dann war es 10 Minuten später dann auch erledigt. Zverev hatte beim Stand von 4-2 dann auch nochmal Einstand. Zweimal ging es über den Einstand. Es war auch die nächste, also das war das, wo er am nächsten einen Break kam, aber auch hier bekam er nicht den Breakball. Auch hier hat Sinner das wirklich nervenstark gemacht und hat dann am Ende ausserviert mit einem 40-30 zum 6-3 nach 2 Stunden 42. Ich glaube tatsächlich hätte Zverev den zweiten Satz gewonnen, dann wäre es ja über mindestens 4 Sätze gegangen, dann wären wir Richtung 3,5 Stunden gekommen, dann hätte vielleicht was gehen können, aber das ist alles Spekulation. Im dritten Satz war Sinner deutlich besser als Zverev.
Ja, Zverev hat dann noch 8 Punkte im dritten Satz gemacht bei Ballwechseln, die länger als 4 Schläge waren. Mhm. Und Sinner hat 20 gemacht. Mhm. Und so hat sich das auch angefühlt. Ich glaube, das war kurz vor dem Ende sogar irgendwas wie 15-3 oder so. Und dann ist Zverev in den letzten 2 Spielen nochmal rangekommen, als Sinner vielleicht die Schultern auch ein ganz klein bisschen zugemacht hat. Aber Sinner war da dann klar der bessere Spieler und war ja auch übers Match. Es ist dann doch ein ziemlicher Unterschied, was die Punkte angeht. Und der Punkteunterschied war im ersten Satz da, der war im zweiten auch schon vor der unglücklichen Situation da. Sinner hatte immer mehrere Punkte Vorsprung im zweiten Satz, war souveräner beim eigenen Surf, war gefährlicher gegen den Aufschlag von Zverev. Also hätte Zverev den zweiten gewonnen, dann wäre das auch über den Satz gesehen etwas glücklich gewesen. Wie es dann gelaufen wäre, werden wir nie rausfinden. Aber Sinner war hier übers Turnier und in diesem Match sicherlich der bessere Spieler.
Ja, ich glaube, das können wir absolut so sagen. Sinner hatte zweimal körperliche Probleme. Das war im Achtelfinale gegen Holger Rune und im Halbfinale nochmal, als er am Ende gekrampft hat. Ansonsten spielerisch kann ihm, glaube ich, momentan wirklich niemand das Wasser reichen. Carlos Alcaraz auf Sandplatz, auf Hartplatz, glaube ich, gibt es im Moment niemanden, der ihn wirklich besiegen kann. Und es haben alle gesagt, und er ist im Moment deutlich der stärkste Spieler. Was er in den letzten 13 Monaten gemacht hat, ist einfach bemerkenswert. Und damit hat er auch verdient, diesen Titel geholt. Zverev hat gesagt.
Ganz kurz, eins würde ich spielerisch noch anmerken, weil ich es bisher noch nicht erwähnt habe. Sehr auffällig, wie Sinner zwischendrin die Return-Position variiert hat. Also ich habe mir da nochmal die Highlights mal von dem Match gegen Ben Shelton angeguckt. Da stand er auf der Grundlinie gegen den Aufschlag von Shelton oder lass ihn einen Fuß dahinter gestanden haben. Also mehrere Meter dahinter. Und gerade im ersten und Anfang des zweiten Satzes, wo er Zverev echt unter Druck gesetzt hat, ist dann immer schnell reingekommen, um dann die Grundlinie dicht zu machen. Aber es war schon interessant, wie er da Zverev verschiedene, ja, im Englischen würde man sagen, Looks gegeben hat oder eben verschiedene Muster, auf die Zverev reagieren musste. Und das war schon ganz interessant. Und ich habe von Zverev keine solche Musteränderung wahrgenommen, wo er mal was total Unerwartetes gemacht hätte gegen Sinner.
Da kann ich jetzt endlich wieder mein Roger Federer-Lieblingszitat anbringen. Es ist völlig egal, wo du beim Return stehst. Hauptsache, du stehst 2 Schläge später wieder an der Grundlinie.
Ja, und das hat Sinner.
Genau, das macht Sinner bis zur Perfektion. Er hat übrigens gesagt heute, dass er froh ist, dass Darren Cahill mit ihm diesen Titel jetzt nochmal geholt hat, weil es wohl sein letztes Jahr jetzt sei als Trainer von Jannik Sinner. Das wusste ich vorher nicht. Hast du das gewusst?
Ja, hat es irgendwann während der Australian Open erzählt. Nach dem ersten oder zweiten Match. War jetzt gar nicht so eine große Geschichte, aber hat es da in einem On-Court-Interview erwähnt.
Ah, also das ist an mir vorbeigegangen.
Sagt derjenige, der nie On-Court-Interviews guckt und heute auch schon wieder die Siegerzeremonie keinen Ton anhatte. Also, aber das hat irgendwo ist das an mir vorbeigeflogen. Ja. Vielleicht auf ESPN oder sowas.
Ja, also, Jannik Sinner ist jetzt der neue Australian Open Champion. Eine Geschichte müssen wir tatsächlich noch ansprechen und Das ist einigen vielleicht nicht recht, dass wir es ansprechen, aber es war eine Geschichte, die angesprochen werden muss, bevor Alexander Zverev das Mikrofon ergriffen hat, um die Dankesansprache ans Publikum zu halten, gab es eine Zwischenruferin aus dem Publikum, die gerufen hat, Australia believes in Olya and Brenda. Und Zverev hat das abgewartet und hat dann ganz normal seine Rede vollführt. Er wurde eben in der Pressekonferenz darauf angesprochen, auf diese Geschichte, und er hat gesagt, ja, sie ist wahrscheinlich die Einzige, die in den letzten 9 Monaten daran geglaubt hat. Seit 9 Monaten gibt es diese Vorwürfe nicht mehr und ich möchte diesen Fall nicht mehr öffnen oder aufmachen. Er würde gerne den Fall nicht mehr aufmachen. Er wird damit leben müssen, dass es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, sollte er wieder ins Finale eines Grand Slams kommen, solche Dinge geben. Und
und ganz kurz, sie ist nicht die Einzige, die das glaubt. Da kann man absolut von ausgehen. Ich weiß gar nicht, ob wir es weiter ausführen müssen, aber sie wird nicht die Einzige sein, die das glaubt.
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, das ist eine Geschichte, die wir angesprochen haben hier im Podcast vor ein paar Monaten schon, die wir jetzt wieder ansprechen mussten, weil sie einfach passiert ist und weil wir nichts außen vor lassen wollen. Und das hat es dann heute auch noch gegeben. Es gibt keine Lösung für dieses Thema, weil Olya Sharipova geht nicht vor Gericht und bei Brenda Portier ist das Verfahren eingestellt worden, ohne Beweis der Unschuld, beziehungsweise es wurde auch keine Schuld festgestellt. Und es wird weiterhin auch in den nächsten Jahren diese Störungen geben, beziehungsweise er wird sich immer wieder damit auseinandersetzen müssen. Alexander Zverev ist im Finale ausgeschieden, beziehungsweise hat das Finale verloren. Jannik Sinner ist der Champion. Und jetzt können wir nochmal auf die anderen Wettbewerbe zu sprechen kommen, weil da gab es nämlich auch noch zwei wirklich tolle Finals. Gestern Abend, leider, ist das Match vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauern beendet worden. Harry Hiliovaara und Henry Patton haben das Finale des Herren-Doppels gewonnen mit 6-7, 7-6, 6-3. Der erste Satz mit einem spektakulären Tiebreak, der 18-16 an Simona Bolelli und Andrea Vavassori ging. Der zweite Satz dann 7-5 im Tiebreak für Patton und Hiliovaara und der dritte Satz dann 6-3. Hiliovaara war schon einige Jahre raus aus dem Tennis, hatte einen normalen Bürojob, ist dann wieder zurückgekommen. Dann hat er mit Henry Patton letztes Jahr Wimbledon gewonnen. Jetzt gewinnt er die Australian Open und die beiden sind momentan eins der zwei, drei besten Doppel der Welt. Sie haben gegen vielleicht das in letzter Zeit beste Doppel der Welt gewonnen, Bolelli und Vavassori, aber das ist eine richtig coole Geschichte.
Ja, ich meine, wird das im Einzel passieren, dann wäre es eine Hollywood-Geschichte.
Ja.
Stell dir das vor. Wie hieß der Film? Anfang der 2000er aus Wimbledon?
Oh nee, bitte, daran möchte ich nicht erinnern werden. Das ist der schlechteste Tennisfilm, den es überhaupt gibt.
Ja, ich kriege ihn nicht mal mehr zusammen, aber das war doch
ungefähr. Der heißt Wimbledon.
Ah, siehst du. Also dann wäre es so eine Geschichte. Dadurch, dass jetzt im Doppel passiert, ist es natürlich nicht ganz so spektakulär. Wird vielleicht sogar das ein oder andere Klischee bestätigen, wer hier im Doppel wirklich die großen Titel gewinnt, aber ist trotzdem natürlich eine coole Sache.
Ja, Harry Hiliovaara und Henry Patton hatten auch im Halbfinale gegen Kevin Kravitz und Tim Pütz gewonnen. Auch das in 3 Sätzen im Match-Tiebreak. Da waren sie von den letzten 7 Punkten die letzten 6 gemacht. Und damit haben sie das Herrendoppel gewonnen. Heute Nachmittag gab es das Frauendoppelfinale und das war auf groteske Art und Weise unterhaltsam. Katerina Siniakova und Taylor Townsend hatten im ersten Satz die ganz klare Oberhand gegen Su Weijie und Jelena Ostapenko. 6-2 ging der erste Satz raus. Im zweiten führten Siniakova und Townsend schon mit Break und man hat gedacht, ja, das geht jetzt seinen Weg. Aber Su Weijie und Jelena Ostapenko bissen sich in das Spiel rein. Jelena Ostapenko spielte gute Volley, Su Weijie legte sich mit der Schiedsrichterin an. Irgendwie haben die beiden so ein bisschen die Rollen voneinander getauscht und gewann den zweiten Satz mit 7-6, im Tiebreak mit 7-4. Der dritte Satz ging wieder an Siniakova und Taylor Townsend mit 6-3. Die beiden haben auch Wimbledon letztes Jahr gewonnen und jetzt ihren zweiten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Und Siniakova hat schon ihren 10. Doppel-Grand-Slam-Titel geholt. Das ist schon eine richtig gute Leistung.
Plus 2 olympische Goldmedaillen.
Ja.
Also die wird in die Hall of Fame einziehen. Ist wahrscheinlich, kann man jetzt so sagen, die prägende Doppelspielerin der letzten Jahre. Wird vermutlich irgendwo zwischen 15 und 20 am Ende einfahren. Und das mit unterschiedlichen Partnerinnen in unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen Zeiten ist halt schon die beste Doppelspielerin, glaube ich, kann man da sagen, die es im Tennis gibt. Extrem beeindruckend.
Ja, es ist extrem beeindruckend. Sie spielt nach wie vor Doppel. hat ja zwischendurch auch die Überlegung gegeben, vielleicht konzentriert sie sich mal aufs Einzel, weil sie im Einzel auch Top-50-Spielerin ist. Aber das ist im Moment wirklich etwas, wo man sagen kann, Hut ab, Katerina Siniaková ist momentan die prägende Doppelspielerin dieser Welt. Und wie hat Taylor Townsend letztes Jahr gesagt, es ist schön, dass du auch mich mal zu einem Doppeltitel gebracht hast. Und Taylor Townsend hat dann hinterher gesagt, Madison Keys hat das Einzel gewonnen, ich bin Teil des Doppels, das es gewonnen hat. Es ist schön, dass Leute, die aussehen wie wir, auch Erfolg haben können, und damit sind wir hoffentlich Role Models. Das kann man, glaube ich, dann diese Wünsche kann man, glaube ich, dann auch nochmal als Echo wiederbringen.
Ja.
Ja. Kommen wir zum Fazit. Was sagst du zu den Australian Open 2025?
Deins ist am Ende halt 10-mal spannender, weil du vor Ort bist und ich das so in meinen Alltag hineinschiebe. Gut, der Lauf von Keys wird bleiben. Wenig ganz legendäre Matches, auch an denen war wahrscheinlich Keys wiederum beteiligt. Na klar, es gab Alcaraz gegen Djokovic, ansonsten bei den Herren ja, paar unterhaltsame Matches, aber zum Ende hin hat so ein bisschen eben, ist es so ausgetrudelt. Ja, schon wahrscheinlich, heißt eine 2 wegen Keys, aber sonst war es vermutlich eher eine 3, oder?
Du kannst gerne die 2 Minus geben. Du hast Madison
Keys. Also Keys hebt schon auf eine 2.
Ja, ich hätte jetzt auch eine 2 gegeben für dieses Turnier. Ich glaube auch, dass der Frauenwettbewerb dieses Jahr besser war, das Fraueneinzel. Gerade, also der Lauf überstrahlt ja alles, der von Madison Keys, die 5 Gegnerinnen, die sie besiegt hat. Und das ist natürlich eine Geschichte, die auch nachhallen wird, die auch bis zum Ende des Jahres nachhallen wird. Ansonsten, ich war jetzt zum 5. Mal hier vor Ort und ich muss dann auch sagen, es wird halt kein Stück langweilig. Also ich habe jetzt 3 Wochen jeden Tag hier 14 Stunden auf der Anlage verbracht, also mindestens 14 Stunden. Und es ist keine Sekunde, wo ich denke, ja, das ist doof oder was hier passiert, ist doof. Ich bin komplett unter dem Eindruck, hier zu sein und hier vor Ort zu sein. Und für mich ist es das beste Grand Slam. Dahinter kommen dann die French Open. Ich war jetzt bei 3 von 4 Grand Slams und nach wie vor ist das Besondere von den Australian Open evident, weil man ist halt in einer komplett anderen Zeitzone, man ist in einem komplett anderen Wetter als zu Hause. Man kann tagsüber Melbourne Tennis gucken und muss nicht in der Nacht aufstehen um 1.30 Uhr und muss seinen geschundenen Körper rausprügeln aus dem Bett. Für mich ist das hier das Arbeitshighlight des Jahres, jedes Jahr wieder aufs Neue, die 3 Wochen. Und deswegen ist das persönliches eine 1 und 1 plus. Das Turnier war eine 2. Es gab einige gute Matches, du hast es gesagt. Djokovic Alcaraz steht bei den Männern über allem. Es hat ein paar wirklich interessante Matches gegeben. Ich fand Monfils gegen Shelton fand ich sehr, sehr gut. Monfils insgesamt hat die eine super 1,5 Wochen gehabt. Wir haben natürlich Świątek gegen Keys, was über allem steht, über allen Matches, die wir hier erlebt haben. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir ein richtig gutes Turnier erlebt, einen richtig guten Start in dieses Jahr. Ihr könnt uns gerne dann auch noch mitteilen, wie ihr es gefunden habt, entweder auf Instagram, auf Blue Sky oder auf Threads. Da könnt ihr uns gerne folgen. Das war das letzte Mal, dass wir uns hier von den Australian Open gemeldet haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat sehr, sehr viele Downloads von den Podcasts dieses Jahr gegeben, was uns unglaublich freut. Nochmal einen deutlichen Sprung gegenüber letztem Jahr. Auch die Followerschaft bei Instagram, Blue Sky und Threads ist deutlich gewachsen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch für die finanzielle Unterstützung von den Leuten, die gespendet haben. Das tut uns sehr gut. Es ist nichts, womit wir unseren Lebensunterhalt finanzieren können, aber es ist so ein bisschen eine kleine Reisekasse und eine kleine Kasse, für die wir in die Technik stecken etc. Und dafür danken wir sehr und auch für die Interaktion in den sozialen Medien. Wenn euch das weiterhin so gut gefällt, wie gesagt, ihr könnt uns folgen, ihr könnt uns finanziell unterstützen. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Interaktion. Wir wissen noch nicht, wann es den nächsten Podcast gibt, aber den gibt es irgendwann. Bis dahin, auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel-1-Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.